Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ja Leute, wir haben eine richtig schöne Gossip-Folge für euch vorbereitet, also freut euch auf ein paar wilde Stories. Nachdem wir jetzt häufig über die Chart-Battles wie zum Beispiel Shindy vs. Bones und Alex oder Iman vs. Jizzes berichtet haben, sprechen wir heute mal wieder über die Charts, denn Reezy hat sein neues Album released und in den Charts bewegt sich gerade einiges. Und mit Reezy machen wir dann auch direkt weiter, denn da brodelt es ein wenig zwischen ihm und Flair. Und in dem Zusammenhang wurde auch Reezys Vater mit reingezogen, der, wie ich erst dadurch erfahren habe, selbst ein bekannter Rapper ist. Also total crazy. Und danach sprechen wir über Bushido und seine Frau Anna Maria. Die beiden haben nämlich ein neues Business gestartet im Finanzbereich. Und da gehen natürlich sofort alle Alarmglocken hoch, wenn irgendwie Influencer oder Musiker oder was weiß ich irgendwie sowas starten. Deswegen nehmen wir das Ganze gleich mal ein bisschen unter die Lupe. Und weiter machen wir mit 18 Karat, der ja aktuell noch in Haft sitzt, aber jetzt die Nachricht erhalten hat, dass er nach seiner Haft abgeschoben werden soll. Was da abgeht und wohin er abgeschoben wird, das erfahrt ihr gleich. Und als letztes Thema haben wir heute Mois mit dabei. Wir haben ja vor einiger Zeit recht intensiv über ihn berichtet, als die ganze Geschichte mit San Diego losging. Aber das Ganze hat in der letzten Woche echt eine heftige Wendung genommen. Und so wie es jetzt aussieht, befindet sich Mois gerade in professioneller Behandlung. Darüber gleich mehr. Also, eine volle Folge. Nach nur einem Spot geht's direkt los. Viel Spaß.
Werbung.
Yes, Sherwin, beantworte mir mal folgende Frage. Was bekommt man heutzutage noch für unter 5 Euro?
Für unter 5 Euro? Also ich könnte dir eigentlich sagen, was man nicht mehr für unter 5 Euro bekommt, weil ich mich in den letzten Wochen so häufig darüber aufgeregt habe. Erstmal hat hier ein neuer Döner aufgemacht, direkt um die Ecke. Und ich dachte so, ach nice, direkt mal abchecken, was da so geht. 7 Euro kostet mittlerweile ein Döner. Unfassbar, wo wir da angekommen sind. Dann war ich dieses Wochenende erst im Treptower Park und wollte mir da eine kleine Limonade kaufen, ein 033, und diese Limonade hat einfach 5,50 Euro gekostet. Also das ist insane. Oder jetzt gibt es so ein neues Café hier in der Nachbarschaft, da denkst du auch, ja komm, gehst mal kurz rein, lecker irgendwie ein Cappuccino trinken oder sowas. 6,50 Euro. Die Preise sind insane. Also um zu deiner Frage zurückzukommen, für 5 Euro gibt es eigentlich nichts Gescheites mehr.
Vielleicht eine Kugel Eis, aber was es auf jeden Fall noch für unter 5 Euro gibt, ist ein sehr, sehr guter Mobilfunktarif. Und zwar bei Lebara bekommt man 20 GB für 4,99 Euro. Also richtig, richtig, richtig krass. Ich meine 20 GB Datenvolumen, 5G. Was will man mehr? Und ihr könnt auch entscheiden, ob ihr das Ganze als Flex-Tarif haben wollt. Das wäre dann monatlich kündbar für 10 Euro einmalig oder mit 24 Monaten Laufzeit für nur 1 Euro einmalig. Zu den Lebara-Tarifen kommt ihr über unsere Shownotes und könnt das gerne mal selbst abchecken und euch überzeugen, dass es tatsächlich so starke Mobilfunktarife für unter 5 Euro gibt.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, ihr kennt das mittlerweile, das Spiel irgendwie in den letzten Wochen gab es sehr, sehr viele Deutschrap-Alben, die rausgekommen sind, was eigentlich ungewöhnlich ist für den Sommer. Die Deutschrap-Alben werden eigentlich immer häufiger so im Frühjahr oder im Herbst released. Diesen Sommer sieht es irgendwie anders aus. Die Deutschrapper probieren vielleicht dadurch ein bisschen das Sommerloch zu stopfen. Und wir hatten sehr viele Battles in den letzten Wochen, wo es wirklich spannend war, ey, wer chartet höher? Und jetzt gibt es auch wieder ein neues Battle, wo auch die Auflösung schon direkt da ist. Und zwar Reezy gegen Maxwell von der 187 Straßenbande. Also der Output von 187 ist gerade heftig. Man bekommt ja irgendwie alle zwei Wochen einen Release von denen. Erst mit Bones Alex, dann mit Jizzes, jetzt mit Maxwell. Und meistens war es ja in der Vergangenheit so, dass die 187 Straßenbande sich dann auch durchgesetzt hat. Aber diesmal sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar konnte Reezy mit seinem neuen Album Born Spinner Platz 1 holen in den Charts, während Maxwell nur auf Platz 9 gegangen ist in den Charts. Also dann schon ein sehr eindeutiges Chart-Battle. Und in dem Zusammenhang habe ich auch mal mir so die Top 10 aktuell angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass Eamon, der ja vor ein paar Wochen, also vor 3 Wochen schon released hat, jetzt in seiner 3. Chartwoche tatsächlich noch über Maxwell steht. Also Eamon ist auf Platz 8 in den Charts aktuell und dann dachte ich so, Eamon hat ja verloren gegen Jizzes neulich und die waren ja wirklich im direkten Vergleich. Jizzes ist auf 1 gegangen, Eamon glaube ich auf Platz 4 und dann habe ich gedacht, okay, wo steht denn jetzt das Jizzes-Album und das ist schon ordentlich nach unten gerutscht. Also den haben wir mittlerweile auf Platz 15. Das heißt, so auf lange Sicht hat das Chart-Battle auf jeden Fall Eamon gewonnen mit seiner Platzierung, was natürlich damit zusammenhängt, dass er halt einfach streamingmäßig extrem stark unterwegs ist.
Ja, das ist krass. Das hatte ich ja auch beim letzten Chart-Update schon mal so einen kurzen Zwischenstand gegeben, wo das ja auch so war. Und wir uns dann gefragt haben, okay, das bedeutet dann wahrscheinlich, dass halt die 187-Alben-Boxen doch noch relativ stark gekauft werden. Deshalb diese guten Platzierungen in der Release-Woche, aber danach eben schnell runter. Und auch bei Shindy und Bones Alex zeigt sich das, weil da war es ja so, dass Bones und Alex auf die 2 gechartet sind, Shindy auf die 6 in der Release-Woche. Und Stand jetzt ist Shindy auf der 74 und Bones und Alex gar nicht mehr in den Charts. Also irgendwie in allen Fällen, die wir jetzt beobachtet haben, war es zwar so, dass in der Release-Woche die 187er gewonnen haben, dann aber sehr schnell abgeschlagen wurden und weiter unten waren, also wahrscheinlich nicht mehr so viel gestreamt wurden. Und jetzt mit Reezy versus Maxwell ist es ja sogar so, dass eben Reezy sogar jetzt das Battle in der Release-Woche gewonnen hat. Aber gut, das war auch ein bisschen abzusehen eigentlich. Der hatte auch eine richtig Baba-Box. Irgendwie haben wir kurz darüber gesprochen mit irgendwelchen Ketten drin und Tickets für sein Konzert und alles mögliche und sowas. Also ja.
Schon ja, krass. Zwischendrin, also wir hatten ja letzte Woche auch unsere Sommerhit-Folge, wer die übrigens noch nicht gehört hat, sollte das dringend mal tun. Wir haben sehr, sehr viel Feedback darauf auch getan, wie geil das einfach ist, diese ganze Nostalgie zu bekommen. Danke auch dafür. Und auf jeden Fall haben wir dadurch auch ein Chart-Battle verpasst, und zwar das zwischen Kolja Goldstein und Ammo. Da hat sich Kolja auf Platz 3 platziert und Ammo auf Platz 5. Kolja hat nicht die 1 geholt, das heißt, es wird jetzt auch nicht ABC2 geben wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und Ammo und Eamon auf jeden Fall sehr wild unterwegs und die bringen jetzt dieses Jahr auch ein Collabo-Album noch raus. Also das wird, glaube ich, auch geisteskrank, nachdem die uns jetzt schon den ganzen Sommer irgendwie mit Hits versorgt haben, bringt jetzt am 12. Dezember ihr Album Eamo raus. So heißt das, also die Mischung aus den Namen Eamon und Ammo. Bin sehr gespannt darauf, aber wir reden ja gerade über Reezy, dass er auf Platz 1 gechartet ist und eigentlich kennt man jetzt Reezy nicht als einen Artist, der irgendwie viele Disslines schreibt oder sehr viel Beef hat oder so. Aber auf dem Titeltrack zum Album Born Spinner hat er eine Line und die ja, richtet sich höchstwahrscheinlich an Flair. Ich lese sie mal vor. Reezy rappt dort, wenn Reezy rappt, wären Männer wieder maskulin, so wie... Und das ist dann so ein bisschen so runtergetuned, sage ich mal. Also man hört so den Namen nicht, aber es soll so Flair sein, so wie Flairs Klamotten. Dann kommt eine Adlib, wack. Und dann geht's weiter mit, ich habe 500.000 Streams in einem Jahr gemacht, ohne einen Verse zu droppen. In eurer Bubble seid ihr ganz cool, doch wir denken, ihr seid mehr wie Fotzen. Ich hoffe, Gott kann mir verzeihen für die Line, ich habe gegen einen Fan geschossen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt... so das, was ich zuletzt vorgelesen habe, diese Line mit so, ich hoffe, Gott kann mir verzeihen für die Line, ich habe gegen einen Fan geschossen, auch wirklich noch gegen Flair gerichtet ist. Aber auf jeden Fall natürlich der Anfang mit maskulin, so wie Flairs Klamotten. Ne? Flair hat ja die Maskulin-Modemarke und eben dann, eigentlich wäre das ja auch nichts Schlimmes, aber die Adlib ist dann eigentlich das, was so der Front des Sneakdiss gegen Flair ist, weil er da eben diese Adlib mit Wack einbaut.
Ja. Ich habe mich schon gefragt, ob der das irgendwie so verschleiert gemacht hat, dass er irgendwie möglicherweise noch die Chance hat zu sagen, nee, das war gar kein Diss, sondern Wack bezieht sich auf, weiß ich nicht, die Männer werden wieder maskulin oder was weiß ich was so irgendwie. Also gab es Äußerungen dazu?
Also Flair hat daraufhin in einem Livestream reagiert und hat dann dort diese ganze Thematik so ein bisschen aufgerollt, hat sich auch über den Diss gewundert, hat auch gesagt, er ist daraufhin in Reezys DMs geslidet und Reezy hat ihm daraufhin hat probiert so auf cool zu tun und hat ihm irgendwie eine freche Antwort anscheinend gegeben. Also ich denke, es ist schon klar, dass das halt einfach ein Front sein sollte. Flair selbst versteht nicht ganz, woher das kommt überhaupt. In dem Livestream hatte dann jemand kommentiert, ja, das ist doch wahrscheinlich so, weil Flair gegen Shindy geschossen hat und Reezy geht darauf ein. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob sich Weezy wegen Shindy irgendwie gerade machen muss oder den irgendwie beschützen muss, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, woher das rührt, aber die interessanteste Sache dabei war eigentlich, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, mir war das ehrlicherweise nicht bekannt. Es ist offiziell was wirklich, es ist kein Geheimnis, also es steht sogar auf Wikipedia, aber ich habe davon nie gewusst. Und zwar hat Flair eben gesagt, so ey, was ist los mit Weezys Respekt, so ich hatte sogar schon mit deinem Vater Beef damals zu Agro-Berlin-Zeiten, so warum kommst du jetzt, so hab doch mal Respekt vor Legacy und vorm Alter und so, was geht bei dir so ungefähr. Und er hat auch verraten, wer Weezys Vater ist, und es ist einfach die Flame.
Ja.
Und das ist so eine Legende aus den 2000ern. Ich habe gesehen, er war auch damals bei TV Total, bei Stefan Raab und so. Also das war schon einfach ein Name, den man damals kannte. Die Hip-Hop-Szene war ja nicht so groß. Und die Flame ist zum Beispiel auch, so für alle, die Deutschrap vielleicht erst so seit 10 Jahren verfolgen, ist zum Beispiel auch auf dem Palm aus Plastik-Album von Ruff und Bones mit drauf, mit dem Feature. Und ja, das habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Flame der Vater von Weezy ist.
Das ist so krass, ne? Weil es gibt ja so ein paar bekannte Rapper mit Söhnen, Kombis irgendwie, aber da sind die Söhne jetzt auch nicht so bekannte Rapper oder so. Bei Materia haben wir mal darüber berichtet, dass sein Sohn, glaube ich, irgendwie ein Part auf ein Konzert gedroppt hat oder irgendwie sowas. Dann hat Sido seinen Sohn ja manchmal mit auf der Bühne, der da, glaube ich, Schlagzeug spielt.
Mhm.
Savage pusht jetzt seinen Sohnemann viel, aber der rappt ja nicht, der ist noch zu jung irgendwie. Aber so mit Die Flame und Reezy, also ich habe das auch irgendwo gelesen, dass es mal in einem alten Interview bei der Frankfurter Allgemeinen, glaube ich, drin stand. Aber so also eine ganz kleine Fußnote, sowas wie so, ja, Reezy 1995 geboren, Sohn von dem in Frankfurt bekannten Rapper Die Flame. Aber so, hä? Keine Ahnung, das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Also,
ja,
richtig krass.
Und das ist auch nicht der einzig bekannte Sohn, den die Flame hat. Ich habe dann gesehen in dem Zusammenhang, dass auch noch ein Schauspieler von Berlin Tag und Nacht sein Sohn ist und damit auch der Bruder von Weezy ist, Leroy Leone. Der macht auch so Comedy-Sachen. Der hat sich auch so schon, also ich habe dann so ein bisschen recherchiert, der hat sich auch schon gegen Homophobie halt geäußert und viele Beiträge dazu gemacht, weil er selbst schwul ist und so. Also das habe ich irgendwie auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass Weezy einen berühmten Bruder sozusagen hat.
Ach, das wusste ich auch nicht. Ich hatte das jetzt, also in der Vorbereitung, das habe ich mit Die Flame jetzt gecheckt sozusagen. Aber jetzt wird mir auch klar, weil ich habe gerade mal Leroy Leone gegoogelt und ich habe gesehen, dass Flair letztens Videos von dem in der Story hatte und ich habe mich so gefragt, was ist der Zusammenhang? Und Flair hat ja gerade so einen ganz eigenen Insta-Grind irgendwie. Ich dachte, das ist so ein bisschen so da, aber ach wild, dass das der Bruder von Reezy ist. Okay, krass.
Ja, ich habe mich nämlich auch gewundert, warum das in der Story ist. Und dann habe ich das durch den Wikipedia-Artikel aber gecheckt.
Hä, wie wild. Okay. Richtiges so, wie heißt das so, Nepo-Baby oder wie heißt das? Wenn man so Kind von einer berühmten Person ist. Aber krass, okay. Ja, wild.
Ja, sehr wild. Und man muss ja auch sagen, weil du jetzt gerade so dieses Vater-Sohn gesprochen hast, das Ding ist ja einfach, dass ja Hip-Hop jetzt auch noch nicht so alt ist, als könnte das die ganze Zeit passieren, so, ne? Also, dass man schon so die berühmten Söhne hat. Ich glaube, das wird uns eher so in 10 Jahren wird das nochmal ein krasseres Thema sein. So dieses so, ah, der Sohn von Kool Savas, der rappt jetzt auch. So, jetzt ist er ja einfach noch ein Kind so. Oder auch Materias Sohn, der ist, glaube ich, sowas wie so 16, 17 oder sowas. Bei Sidos Sohn tatsächlich, der ist, glaube ich, mittlerweile schon so über 20. Und war auch wild, dass das jetzt so rausgekommen ist, dass der einfach so bei den Live-Shows mit dabei ist. Aber ich bin auch mal gespannt, so irgendwie, ob vielleicht von einem Rapper mal der Sohn irgendwann ein krasser Fußballer sein wird und irgendwie zweite Liga oder sowas spielt. So, wer weiß, so bei Bushidos Kindern, die sehe ich immer so voll viel zocken und da ist der eine Sohn, glaube ich, ganz gut und spielt bei so einer Paris Saint-Germain-Auswahl oder so. Also ich glaube, sowas wird in den nächsten Jahren immer weiter noch krasser kommen, aber dass man das nicht auf dem Schirm hatte, dass jetzt so ein erfolgreicher Rapper wie Reezy einfach der Sohn von Die Flame ist. Ich habe da auch immer so ein Knossi-Reel im Kopf, so wo der irgendwie so mit seiner Stimme so dieses so Die Flame, die Flamme und so. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt die ganze Zeit im Kopf gehabt, aber ich habe es leider nicht mehr wiedergefunden. Aber ja, so viel dazu. Also Flair hat dann Reezy halt so ein bisschen gedroht und so von wegen so, ey, so Rapper können nicht sagen, hier, die machen hier mal so eine Line und dann wundern sie sich plötzlich, wenn Flair dann 6-mal im Interview über sie spricht und irgendwie harte Sachen droppt und so. Und eigentlich wollte Flair ja auch mit seinem Umzug nach Zypern da so ein bisschen raus aus dieser Sache. Und ich fände es eigentlich auch geil, wenn er einfach auf einer musikalischen Ebene in einem halben Jahr so sportlich geantwortet hätte. Weil Flair macht ja jetzt auch wieder Musik. Da kommt jetzt auch diese Woche wieder ein neuer Song. Anderthalb Jahren Abstinenz tatsächlich. Erster Solo-Song.
Ey, ich bin richtig gespannt. Also das, was man bisher gesehen hat, sieht auf jeden Fall irgendwie ordentlich aus. Der war auch so mit Bozza unterwegs auf so einem Boot. Mhm. Ich glaube, da haben die so Video gedreht und sowas. Also,
und mit Orkan Che.
Also ich bin echt gespannt. Aber ja, krass. Ey, wild. Ich habe auch irgendwie so gesehen, keine Ahnung warum, aber wenn man auf Spotify die Flame eingibt und man hat die Buchstaben D, Leerzeichen FLA, da kommen ja immer schon direkt so Vorschläge und bis man das eingeben hat, kommt Reezy als erster Vorschlag. Also irgendwie auch so ganz krass. Komische Verschwörung, irgendwas weiß ich, was da abgeht, ja. Aber ja, das ist echt heftig. Vor allem ja auch, also nur um noch auf dieses Vater-Sohn-Ding zurückzukommen, also die Flame war ja so, also krasse Legende, halt vor einiger Zeit, ne? Ich habe letztens nochmal durch so eine alte Bravo-Hip-Hop-Spezial durchgeblättert, wo so die Alben von dem irgendwie so voll präsent drin waren. Mhm. Aber da ist es ja fast so, dass man, also wenn jetzt zum Beispiel so der Sohn von Savage anfangen würde zu rappen, oder zum Beispiel bei Materia haben wir darüber gesprochen, da war das halt so, okay, Materia ist so noch aktiv und übel groß und dann hat es immer so dieses so, ja, ob der Sohn jetzt in die Fußstapfen treten kann oder so, ja. Aber bei Reezy ist ja einerseits die Dauer zu der Karriere seines Vaters schon so lange rum, oder der Vater spielt jetzt keine aktive Rolle mehr in der Deutschrap-Szene, kann man sagen, ja. Deswegen ist es so krass, dass Reezy jetzt so groß geworden ist. Also man hat gar nicht dieses so in die Fußstapfen-Ding, sondern so, ah, was, der ist jetzt der Sohn von ihm noch? Mhm. Also so, ja.
Werbung.
Mittlerweile gibt es 8 verschiedene Flavored Energy von Effect und wir stellen sie euch in verschiedenen Spots hier vor. Und heute ist an der Reihe Guava Massive.
Yes, und dafür habe ich mal eine Deutschrap-Line etwas abgewandelt und Guava Massive eingebaut von Tretti. Die Karre geparkt vor der Venue, Guava Massive auf dem Menü. Das ist die Line. Und ich will jetzt aber von dir wissen, wie geht die Line richtig? Der erste Part ist genauso und dann Guave und Rum auf dem Menü. Guave und Wodka auf dem Menü, Guave und Whisky auf dem Menü.
Ich denke mal Rum, oder?
Ja, richtig. Aber muss man jetzt dazu sagen, wir mixen ja auch häufig unsere Effect Energies zusammen mit 9-Mile-Wodka. Und was mir immer richtig gut geschmeckt hat, ist Effect Energy Guava Massive gemixt mit 9-Mile-Wodka auf dem Menü. Kam immer geil, richtig krass, muss ich sagen. Und wer jetzt wissen will, Guava Massive, wie schmeckt das überhaupt? Ich glaube, das ist auch so unser gemeinsamer Geschmacksnenner, oder? Von Effect Energy. So Guava Massive feiern wir beide krass.
Definitiv.
Im 93 Shop könnt ihr euch Guava Massive bestellen und natürlich auch im Supermarkt oder Späti Augen offen halten.
Werbung Ende.
Aber gut, okay, du hast gerade schon Bushido angesprochen und seinen Sohn, der Fußball spielt. Und von daher würde ich sagen, nehme ich doch den Pass hier an und mache direkt mal weiter. Ich habe nämlich heute auch ein witziges Thema mitgenommen. Und zwar geht es eigentlich mehr um Bushidos Frau. Aber ja, Bushido plant ja auch bald mit seinem, also sein Karriereende. Der hat ja im Januar 26 hat er noch mal eine Tournee. Und diese Tournee soll dann sein, also der Abschluss seiner musikalischen Karriere sein. Danach gibt es keine Bushido-Musik mehr und sowas. Und die Frage ist natürlich, okay, womit macht dann die Familie Fashichi Geld, wenn nicht mehr durch die Musik von Bushido? Und das hier könnte jetzt eine mögliche Antwort sein. Ich hatte mich nämlich schon so gewundert, ich habe so ein bisschen Insta-Detox gemacht in der letzten Woche und dann bin ich irgendwann rein und ich weiß gar nicht, ob das die erste Story war, aber habe dann so eine Story von Bushido gesehen, wo man im Hintergrund so ein Screenshot von einer Webseite sieht, sehr technisch, wo man sowas sieht wie so Server und irgendwie so IT-mäßig. Und da drauf stand, alle, die Interesse an Bitcoin-Mining haben, können sich gerne melden. Firma gehört @ Anna Maria Fashishi, also seine Frau. Wir kümmern uns um eure Anfragen. Und das ist ja schon mal irgendwie was Außergewöhnliches mit einer so Bitcoin-Mining, wer Interesse daran hat und so. Da habe ich mir das Ganze mal angeguckt. Es gibt auch eine Webseite dazu. Die Firma heißt Ionix Solutions. Und tatsächlich steht Anna-Maria auch als Geschäftsführerin im Impressum. Was ja, wie wir auch in den letzten Wochen erfahren haben, gar nicht mal so selbstverständlich ist. Zum Beispiel bei Sios Grasfirma, Sidus Gin und so weiter. Ne, dass da überall so andere Personen drin stehen, die quasi die Firma operativ leiten. Aber jetzt bei dieser Bitcoin Mining Farm scheint es wirklich so zu sein, dass Anna-Maria hier die Geschäftsführerin ist. Es gibt dann auch auf der Webseite ein Video von den beiden, wo die sich unterhalten, so knapp 20 Minuten lang, wie es dazu gekommen ist. Ist auch noch auf YouTube irgendwie, so kann man sich angucken. Und da erzählen sie halt, dass die Idee eigentlich ursprünglich von Bushido kam, der ihr das so ein bisschen erzählt hat, dass sie auch lange überlegt haben, was sie jetzt machen, wo sie halt das Geld investieren. Anscheinend hat Anna-Maria in den letzten Jahren doch recht viel gemacht durch diese ganzen RTL-Sachen und so. Und dann hat sie sich damit eben beschäftigt. Und jetzt hat sie eben diese Firma gegründet. Die Firma, muss man wissen, sitzt in Dubai. Und das Geschäftsmodell oder was sie halt anbieten, ist, also wenn man so Bitcoin-Mining macht, dann muss man so wissen, da werden so ganz komplizierte Rechenaufgaben gelöst. Dafür braucht man super Hochleistungscomputer. Ich bin jetzt auch kein Fachmann, ne? Und das wird eben angeboten von diesen Mining-Farmen. Also die braucht man eben, damit dieses ganze Bitcoin-Netzwerk funktioniert. Und dafür, dass manche Leute eben ihre Rechenleistung dafür geben, dass diese Bitcoins gemined werden können und dadurch eben diese ganzen Bitcoin-Transaktionen auch stattfinden können und Bitcoin so sicher ist und so weiter. Dafür bekommen die Miner eben ein bisschen was raus, also werden auch in Bitcoin ausgezahlt. Und so, wie ich das jetzt verstanden habe, kann man sich eben an dieser Bitcoin-Mining-Farm von Anna-Maria beteiligen und quasi wie so ein Anteil an diesen Servern kaufen, und wenn die eben dann damit Gewinne machen, dann bekommt man was zurück. 12%, wie sie selber sagen. Ja, klingt erstmal spannend, oder?
Boah, ich weiß es nicht genau. Also, ich habe auch das YouTube-Video mir so angeschaut und dann so ein bisschen die Kommentare gelesen, die halt alle eigentlich in die Scam-Richtung ging. Es war jetzt aber auch nicht so, als wären da ultra viele Kommentare gewesen. Ich kann das auch nicht bewerten. Hört sich jetzt eigentlich so an sich legitim an. Aber irgendwie würde ich mir trotzdem, ich weiß nicht, es hört sich halt, finde ich, alles direkt übel scammy an, wenn jetzt so Influencer anfangen, so ein Finanzprodukt zu haben. Vor allem, weil man schon den Eindruck bekommen hat, dass so, also ich bin mir sicher, Anna-Maria kennt sich besser mit Bitcoin und Bitcoin-Mining aus als ich oder als wir, so, ne? Da bin ich mir 100% sicher, und damit Abstand sollte sie ja auch, wenn sie da Geschäftsführerin ist. Aber trotzdem hat man das Gefühl gehabt, dass, wenn, dann Bushido eigentlich so ein bisschen der Experte ist. Also genau das, was sie auch in dem Video gesagt haben, so, ne? Dass sie durch Bushido auch ein bisschen darauf gekommen ist. Aber es waren dann teilweise so sehr flapsige Aussagen wie, zum Beispiel, so, sie hatte gesagt, so, ich habe überlegt, in Immobilien zu investieren, wie wahrscheinlich 90% der Menschen. So, das ist, also natürlich checkt man so, was sie damit meint, aber irgendwie ist das überhaupt gar keine Expertenaussage, weil das so voll klingt wie so ein Stammtischgelaber, aber jetzt nicht wie, wenn du dich halt positionieren willst als eine Person, die sich wirklich damit beschäftigt hat, weil das ist ja erstens komplett verblendet, also so, die meisten Menschen können sich gar nicht überlegen, in was sie investieren, und selbst die Leute, die investieren, da ist ja nicht so von wegen so, alle würden überlegen, in Immobilien zu investieren. Es ist einfach so, es kommt einem vor wie so ziemlich viel Gelaber einfach dafür, dass man ja eigentlich, wenn man sowas an den Start bringt, schon eine gewisse Expertise rüberbringen sollte.
Ja, muss ich dir vollkommen recht geben. Ich habe dann auch mal so die Quellen, also so ein paar Nachrichtenquellen und die Webseite an sich, habe ich mal so eine Perplexity gegeben, also so ein AI-Chatbot sozusagen, habe gesagt, schau dir mal die Webseiten an, da gibt es so eine Deep-Research-Funktion, und bewerte das Ganze mal so sehr neutral einfach, was fällt dir da auf? Weil an sich, es ist ja bis jetzt nichts wirklich scammy zu erkennen sozusagen, ja?
Ja.
Und da war dann auch die Aussage, also die 12% Rendite sind an sich schon ambitioniert, also die so als sowas Fixes zu verkaufen geht eigentlich nicht, weil das sehr stark an den Bitcoin-Kurs gebunden ist und sowas, das sollte man kritisch prüfen. Dann ist es auch komisch, dass nicht so transparent über so Stromkosten und so gesprochen wird und Betriebskosten, was anscheinend, wenn man in Bitcoin-Mining investiert, so ein wichtiger Faktor ist. Mit Dubai muss man natürlich so ein bisschen gucken, weil das anders reguliert wird, als jetzt, wenn das jetzt zum Beispiel in Deutschland wäre. Und es gibt keine Infos zu externen Prüfern, die sich das mal angeschaut haben, und genauso wenig Infos darüber, was mit der Absicherung ist, also so an, wie sagt man, dass du die Einlage abgesichert ist oder sowas, Einlagensicherung, ne, irgendwie, sind schon wichtige Punkte. Was mir noch irgendwie aufgefallen ist, also ich war dann auf der Webseite und meine Erwartung war halt irgendwie, okay, da gibt es so ein Investieren-Button oder ich weiß es nicht genau, aber keine Ahnung, ich bin da auch jetzt, wie gesagt, kein Experte und habe da nur so einen fetten so WhatsApp-Ding gesehen, also dass man den so schreiben kann in WhatsApp oder weiter unten war noch was mit einer E-Mail dran. Also finde ich, also keine Ahnung, wie das dann abläuft, aber schreibt man dann so Anna-Maria und überweist ihr dann Geld oder, also weißt du, wie ich meine, so ist jetzt nicht so wie bei zum Beispiel Trade Republic oder sowas, wo man das so einzahlt oder keine Ahnung. Und auch, sie haben ja in dem Video, in diesem Interview sprechen sie ja darüber, oder Interview, in diesem Dialog sprechen sie halt darüber, dass sie eben schon Kunden haben. Und auch auf der Webseite sind schon so Kundenstimmen oder was unsere Partner sagen. Und dieses, das ist wirklich so die miesesten ChatGPT-Quotes irgendwie. Das Konzept von Ionix hat mich direkt überzeugt. Modernes Mining, durchdachte Infrastruktur und ein echtes Verständnis für den Markt. Und sowas eben. Und ich muss auch sagen, das mit dem Verständnis für den Markt, also das fand ich dann auch ein bisschen komisch, weil zum Beispiel Anna-Maria laut eigener Aussage in diesem Gespräch zum Beispiel nicht wusste, wie man ein Krypto-Wallet einrichtet, was sogar ich als Anfänger irgendwie noch hinbekommen habe. Oder dass sie zum Beispiel dauernd Return of Invest gesagt hat, anstatt Return on Invest, was ein ganz gängiger Begriff so ist, wenn man sich ansatzweise mit so Investment-Themen beschäftigt und sie ist halt jetzt so die Geschäftsführerin von dieser Mining-Firma. Das fand ich auch so ein bisschen komisch. Ja. Aber eigentlich das, was mir jetzt die meisten Fragezeichen irgendwie bereitet, ist, dass sie gar nichts mehr dazu posten. Also wenn man jetzt auf die Webseite von oder auf der Instagram-Seite von Anna-Maria oder von Bushido geht, findet man nichts dazu, also kein Story-Highlight, gar nichts, ja. Auch die Story von ihr ist jetzt komplett voll mit Werbung für andere Sachen. Also sie hat jetzt gerade heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, Werbung drin für irgendwelche Schuhe und noch für irgendwelche Trockenfrüchte. Und das kann man ja machen, das ist ja fair und sowas, ne? Aber ich hätte gedacht, um dem Ganzen ein bisschen mehr Vertrauen zu geben, und wenn man das wirklich groß aufziehen will, dann hätte es sich ja angeboten, dass man jetzt in den Wochen nach dem Launch von dieser Mining Farm irgendwie so ein bisschen irgendwie vielleicht Expertengespräche macht, was dazu postet, ein bisschen aufklärt vielleicht, wie macht man sich denn ein Krypto-Wallet? Dafür wird das ja ausgestellt. Wie kann man denn bei uns einzahlen und so, dass man einfach ein bisschen so Thought-Leadership, bisschen so Educative-Content dazu macht. Und ja, keine Ahnung, das gibt's halt irgendwie nicht. Das fand ich dann so ein bisschen, da wäre ich dann jetzt schon so ein bisschen skeptisch, mein Geld da nach Dubai zu schicken irgendwie. Also, ja.
Das Ding ist ja auch, dass diese Schlagzeile ja schon länger existiert, ne? Also das ist ja irgendwie schon im Mai sind die rausgegangen und jetzt ist das halt nochmal hochgekocht, weil dann eben nochmal neue Infos dazu kamen. Aber ich finde halt auch, dass das gar nicht so passt einfach. Und ich glaube, deswegen gibt es auch nicht so viel Content auf Instagram, weil das halt einfach, vielleicht würde das noch eher zur Zielgruppe von Bushido passen, aber bei Anna-Maria, da ist einfach dieser Family-Content und ihre ganzen Werbekooperationen, die passen ja zu ihr.
Ja.
Aber jetzt so dieses Bitcoin-Mining-Farm, damit kann halt so der Otto-Normalverbraucher jetzt nicht so viel anfangen einfach. Und deswegen weiß ich nicht ganz genau, das fühlt sich so ein bisschen an, als wäre das halt für so eine ganz bestimmte Bubble, in der die halt sowieso leben und wo sie sich halt treffen und das wäre jetzt halt so eine ganz schöne Idee gewesen, wo man rein investieren kann, aber nichts, was so wirklich für die breite Masse oder für die Zielgruppe von denen normalerweise ist, was sie sich jetzt aufgebaut haben mit so RTL, Fetchichi Family und so.
Ja, ich meine, es kann ja wirklich sein, dass wenn irgendwie ein paar reiche Freunde von denen halt investieren, dass man dann schon guten Schnapp gemacht hat und sich das vielleicht gar nicht so sehr an die einzelnen Bushido-Fans oder sowas irgendwie abzielt. Aber das fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Also zum Beispiel hat sie auch so super oft sowas erwähnt wie so, ja, wenn das jetzt Scam wäre, so, wir sind ja berühmte Leute, ne, dann könntet ihr ja direkt irgendwie zur Bild-Zeitung gehen oder zu RTL und sowas, ja. Oder halt auch so ganz oft so, ey, so, ihr könnt einfach nach Dubai kommen und dann besucht ihr uns hier im Office von dem Ding, ja. Was halt so Sachen sind, die so, wenn du so, zum Beispiel sagst so, ey, wir werden extern geprüft von keine Ahnung was, irgendwie PwC oder was weiß ich was, ja, so irgend sowas Bekanntem, ja, das würde mir Vertrauen geben, wenn die selber noch so PwC hat Statement dazu veröffentlicht, ja, ist legit, wir haben uns das angeschaut, diese Server gibt es, ja, so, weißt du, also, ja, kommt doch so nach Dubai, so, ne?
Als ob ich so, keine Ahnung, 1.000 Euro Flug nach Dubai mache, um zu überprüfen, ob das real ist und dann investiere, so.
Ja.
Und halt auch wirklich so die Aussagen, also das schafft ja kein Vertrauen, wenn du so auf der Basis kommunizierst. Ich meine, was ja auch sein kann, ist, dass man halt einfach sagt, so, hey, man hat das Ding gegründet, aber man will will da jetzt auch nicht die ganze Zeit, also man will das auch so als Firma wachsen lassen. Also das gibt's ja auch, ne? Also dass Rapper einfach so keine Lust haben oder Personen der Öffentlichkeit keine Lust haben, dass eine Firma die ganze Zeit mit dem eigenen Namen verknüpft wird. Aber ja, Gegenargument wäre dann ja auch, dass man sich da bei YouTube hingesetzt hat und direkt so einen 20 Minuten Experten-Talk da hochgeladen hat. Also ja, an sich finde ich, ne, hört sich jetzt nichts so direkt so scammy daran an, dass man so direkt sagen könnte, hey, das und das, aber es fehlen einfach extrem viele Informationen oder halt auch so eine Sache wie, dass halt hier mit dem so ein Jahr steuerfrei und so gesprochen wurde, während ich gar nicht weiß, was so gerade besprochen wird, was das deutsche Steuerrecht angeht, wie man mit so Kryptowährungen umgeht und ob man sich da wirklich so krass drauf verlassen kann.
Ja, safe. Also, ne, es ist ein Investment, also da sollte man sehr rational dran gehen, überlegt euch das zweimal. Und bei mir, wenn da keine klaren Terms auf der Webseite sind, was sind irgendwie Stromkosten oder Einlagensicherung oder wer prüft es oder was weiß ich, das ist das eigene Geld, also würde ich mir gut überlegen, ob ich da in die Bitcoin-Mining-Farm von Anna-Maria Verschichi mein hart erarbeitetes Geld investiere. Aber so viel dazu und ich würde sagen, wir kommen direkt zu unserem nächsten Thema. Und zwar zu 18 Karat. Und wir haben neulich, und ich kriege gerade nicht mehr zusammen, in welchem Zusammenhang haben wir kurz über 18 Karat gesprochen. Und da hat
bei dieser Yakari-Diss-Sache.
Stimmt, genau.
Ja.
Und da hatte nämlich jemand kommentiert unter der Podcast-Folge, warum 18 Karat überhaupt in Haft ist, ja. Deswegen vielleicht, um das nochmal ganz kurz zu rekapitulieren. Also es gab 2022 eine Razzia bei ihm, wo die Polizeibeamten unter anderem 11 Kilo Marihuana, 19.000 Euro Bargeld sichergestellt haben und ich glaube, irgendwas war noch auch noch mit Waffen, dass er irgendwelche Waffen besessen hat oder sowas. Und dann daraufhin musste er erstmal 5 Monate lang in Untersuchungshaft. Und später, als er dann vor Gericht kam, da hat er dann gestanden, dass er zusammen mit seinem Freund Kai, 42 Jahre alt, Drogen geschmuggelt haben soll. Bis zu 17 Kilogramm Gras soll er bei einzelnen Touren dabei gehabt haben. Und daraufhin wurde er dann im Dezember 2022 zu 6 Jahren und 3 Monaten Gefängnis verurteilt, sowie zu einer Geldstrafe in Höhe von 239.940 Euro, die er beim Drogenhandel auch eingenommen haben soll. Und das war eine echt heftige Strafe. Also so als kleiner Side-Fact irgendwie, selbst die Staatsanwaltschaft hat nicht mal so eine lange Strafe gefordert. Deswegen war man voll überrascht, dass er jetzt so lange hinter Gittern musste. Und ja, seitdem sitzt 18 Karat im Knast. Der hat ja dort sogar auch seine Frau Maya geheiratet, die jetzt auch ein Kind kriegen. Also eigentlich auch irgendwie eine echt bisschen traurig so. Und ja, der große Plan, irgendwie ab und zu postet er Insta-Stories, ist ja immer, okay, er kommt dann raus und dann macht er halt mal wieder Mucke und dann werden auch irgendwie alle gedisst und so weiter. Diese ganze Yakari-Sache, die du zum Beispiel gerade erwähnt hattest. Und jetzt kam aber nochmal ein Hammer, denn anscheinend soll 18 Karat direkt nach der Entlassung aus der Haft abgeschoben werden. Und erstmal vielleicht auch die Frage, wohin überhaupt? Nach Portugal. Er heißt nämlich mit bürgerlichem Namen Ivo Vieira Silva. War mir auch nicht bewusst, dass 18 Karat Portugiese ist. Ja, und das Ding ist, also eigentlich müsste er halt, ich habe ja gerade seine Haftzeit genannt von 6 Jahren und 3 Monaten. Das bedeutet, eigentlich müsste er bis 2028 einsitzen. Aber es sieht alles so aus, dass er bereits im Sommer nächsten Jahres freigelassen wird. Aber jetzt muss er dann eben direkt dann auch nach Portugal, also wird direkt abgeschoben. Und seine Frau hatte sich dann dazu auf Instagram geäußert. Die hat geschrieben, meine Meinung bezüglich der Abschiebung. Am Ende des Tages ist es ja bereits bekannt, dass wir, sobald mein Mann seine Haftstrafe beendet hat, auswandern wollen. Allerdings ist es ein Unterschied, ob man freiwillig geht oder dazu gezwungen wird und nicht wiederkommen darf. Hätte man keine Familie in Deutschland, unter anderem eine Mutter, die bereits einen Schlaganfall hatte, wäre das Ganze auch irgendwie tragbar. Allerdings weiß man nie, was passiert und dann zum Beispiel in einem Notfall nicht zu seiner Familie zu können, ist halt nochmal was ganz anderes. Für mich ist diese Androhung der Abschiebung auch sehr unverständlich. Auch die genannten Gründe machen für mich absolut keinen Sinn. Und dann hat sie noch so ein bisschen erklärt, dass irgendwie in der Bio von Instagram bei 18 Karat steht irgendwie so Free 18 Karat, was anscheinend so ausgelegt wurde, dass man die Haftstrafe nicht ernst nehmen würde, wo sie dann so meinte, so, hä, was soll ich denn sonst schreiben? Soll ich schreiben, lasst meinen Mann bitte länger hinter Gittern oder sowas? Und hat dann auch noch argumentiert, so, am Ende des Tages hat er halt Cannabis verkauft, was ja inzwischen sogar legal ist und sonst war es halt nichts, ja. Und ja, das mal so an Fakten, was passiert ist. Also irgendwie schon heftig, was der abbekommt.
Ja, also kann man natürlich so von außen jetzt nicht genau einschätzen. So, die Story ging ja wirklich sehr lange auch von der Frau, wo sie sehr viel geschrieben hat. Unter anderem eben diese Sache, ne, was sie in der Bio drinstehen hatte und diese anderen Sachen. Und sie hat halt so ein bisschen, ja, 18 Karat und sie in diese Opferrolle gebracht, was natürlich auch hart ist. Also ich verstehe das auch, ne, wenn man jetzt abgeschoben wird und dann hat man nicht diese Möglichkeiten, von zurück nach Deutschland zu kommen, wenn irgendwas mit der Familie ist oder so. Das ist natürlich nicht ganz so geil.
Ja.
Aber am Ende des Tages weiß man ja auch nicht, was 18 Karat alles gemacht hat. So, also ne, klar wurde der jetzt wegen diesen ganzen Grasdelikten und so angezeigt, aber so, da ist wahrscheinlich auch generell viel, viel mehr noch passiert so insgesamt, wo man dann auch wieder aufwiegen muss, so, ja, okay, so, ist jetzt 18 Karat wirklich so ein krasses Opfer in dieser ganzen Situation oder ist das vielleicht auch einfach, wie das Leben halt spielt und was man so davor gemacht hat und irgendwann wurde man halt erwischt, weil man es auch nicht lassen konnte, so, oder beziehungsweise er hat sich auch was Legales aufgebaut, was sie ja auch so geschrieben hat, ne, also von wegen hier, man hat sich mit der Musik so einen legalen Weg aufgebaut und dass es halt von vielen Seiten aus so im Gericht immer diese Vorurteile gegen 18 Karat gibt, weil er halt als Musiker bekannt ist, als Gangster-Rapper, weil er in seinen Texten so und so rappt und dass das eben häufig schon zu Vorurteilen führt
gegen
18 Karat. Und zum Beispiel die Beamten im Knast auch oder in der JVA am Anfang auch diese Vorurteile hatten und laut 18 Karats Frau irgendwann halt gecheckt haben, wie 18 Karat als Mensch ist und dann ihn auch anders behandelt haben, weil sie gemerkt haben, wie er halt eigentlich drauf
ist. Ja, ja.
Das lässt sich für uns von außen jetzt natürlich schwer beurteilen.
Ja, ich check, was du meinst. Also an sich, man kann ja irgendwie, oder keine Ahnung, wenn man sowas sagt wie, okay, da kommt jemand aus Portugal nach Deutschland, verkauft hier kiloweise Gras, was zum damaligen Zeitpunkt noch illegal war, muss dann in den Knast und dann wird halt entschieden, okay, gut, ey, so, dann musst du halt zurück nach Portugal sozusagen, ja. Aber so, also, so, keine Ahnung, jetzt, das fühlt sich auch eben gerade voll falsch an, aber so, man checkt schon, aber auf der anderen Seite natürlich, also, wenn man schon hört, okay, die Strafe war anscheinend so heftiger, als was der Staatsanwalt selber gefordert hatte, so, what the fuck, dann Gras mittlerweile legal, dann so mittlerweile auch irgendwie so gute Zeichen mit, okay, er hat geheiratet, er wird bald Vater, er hat sich offensichtlich gut verhalten im Knast und wäre es ja nicht zu dieser vorzeitigen Entlassung gekommen. Und dann kommt er raus nach all dem und dann so, zack, abgeschoben. Also so, es ist schon, also kann man schon nachvollziehen. Und was ich mich auch gefragt habe, irgendwie so, also, hä, Abschiebung nach Portugal? So, war mir nicht klar. Jetzt, ich check schon, ja, aber irgendwie, ich dachte so, hä, so mit so Schengen-Abkommen und sowas, so kann er nicht einmal wieder zurückkommen. Aber nee, ist nicht so. Also wenn man auch innerhalb Europas abgeschoben wird, dann hat man auch so eine Wiedereinreisesperre. Das heißt, man darf nicht einreisen für mindestens 5 Jahre, glaube ich. Außer man stellt so einen Sonderantrag und auch dieses nach 5 Jahren unter bestimmten Bedingungen kann es dann auch verkürzt werden wiederum. Aber sollte man abgeschoben sein, dann darf man nicht einreisen. Es gibt irgendwie so ganz wenige Ereignisse, wie zum Beispiel eine Hochzeit oder auch eine Beerdigung. Also was natürlich auch jetzt irgendwie heftig ist, wenn man das gerade gehört hat mit der, ich glaube, Mutter, die den Schlaganfall hat und sowas. Also man kann schon verstehen, dass es 18 Karat und seiner Frau jetzt gerade, dass das irgendwie jetzt
eine heftige Nachricht ist. Ja klar, das ist auf jeden Fall eine Belastung. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt schon das letzte Wort gesprochen ist. So wie ich verstanden habe, probieren jetzt auch dagegen vorzugehen. Manchmal lässt sich dadurch ja auch noch was drehen. Und ich glaube bloß einfach so, das Statement war halt einfach sehr aus einer emotionalen Sicht heraus, wodurch da sehr viele Argumente einfach vermischt wurden und es hat sich dadurch sehr oberflächlich angehört, so von den Argumenten, die da so aufgezogen wurden und eher wie halt sowas so, ja klar, aber so kannst du halt vor Gericht nicht argumentieren so am Ende, aber mal schauen, was dabei rauskommt.
Werbung.
Okay, heute mal eine ganz private Frage zum Einstieg, Sherwin. Seien wir ehrlich, was nervt dich am meisten in deiner Beziehung?
Also ich glaube, für die meisten Antworten hier im Podcast würde ich wahrscheinlich einen Kopf kürzer gemacht werden. Deswegen muss ich jetzt gut überlegen, was ich sage. Aber doch, es gibt tatsächlich eine Sache, die mich wirklich extremst nervt. Und zwar, wenn man so zusammenwohnt, einkauft etc., verreist, was weiß ich, dann hat jeder immer so seine Ausgaben. Und warum auch immer, kriegen wir das nicht ganz gebacken, dass man da so irgendwie das so übersichtlich macht. Und es kostet so viel Zeit, wenn man dann alle paar Monate sich mal hinsetzt und sagt so, Moment, wir hatten jetzt eigentlich wieder hier Miete und das und den Urlaub und so. Und dann diese Abrechnung zu machen. Also das ist wirklich eine Sache, auf die könnte ich gut verzichten.
Ja, ja, ja. Da kann ich deine Freundin wahrscheinlich auch sogar ein bisschen nachvollziehen, weil wenn wir so zusammen Urlaub machen, dann warte ich ja auch häufig auf deine Abrechnung danach ein paar Monate, bis wir das dann klären können. Aber da hilft unser neuer Partner Bunk, also B-U-N-Q geschrieben, richtig, richtig gut. Bunk ist eine Online-Bank und bietet gemeinsame Kontenmodelle an, also dass man dann zusammen Finanzen managen kann. Dadurch, dass es eine Online-Bank ist, ist halt die App auch richtig, richtig schön und ordentlich aufgebaut und das Geldmanagement ist dadurch halt viel simpler und anschaulicher auch und man kann sogar gemeinsam Ausgabenlimits festlegen. Man kann natürlich gemeinsam sparen, ne? Bunk bietet ja 2,26% Zinsen an und welches Feature ich auch richtig feier ist, dass man zwei Konten mit einer Karte nutzen kann. Also wenn du jetzt eine physische Bankkarte hast und damit dann zahlst, dann kannst du zwei PINs festlegen und die erste PIN ist dann zum Beispiel für dein privates Konto und die zweite PIN ist für das Gemeinschaftskonto. Und krass, das kannte ich so noch gar nicht und finde ich richtig, richtig stark. Und es ist ja auch egal, ob jetzt für eine Partnerschaft, irgendwie für eine WG oder wenn wir eben zusammen auf Reisen sind, sei es Festival oder einen Urlaub, den wir zusammen machen, da lohnt sich dieses Bankkontenmodell richtig stark.
Ey, 100 Pro. Ich finde, so eine Lösung muss echt so simpel sein, dass sie sich ohne zusätzlichen Aufwand in deinen Alltag integriert und bei Bunk ist es halt so. Du kannst einfach einkaufen gehen und zack, ist schon alles auf dem richtigen Konto. Also wirklich, wirklich nice. Also, falls ihr auch das Problem habt mit den Abrechnungen und ihr wollt da einfach mal einen transparenten Überblick, dann meldet euch jetzt bei Bunk an. Die Anmeldung hat bei mir keine 5 Minuten gedauert. Ihr braucht einfach nur die Bunk-App auf dem Handy, euren Personalausweis und es geht direkt los. Es ist 100% online, kein Filialbesuch, kein nerviger Papierkram. Es ist wirklich sehr, sehr convenient. Und wenn ihr euch über den Link in unseren Shownotes anmeldet, euer Bankkonto eröffnet und die erste Einzahlung vornehmt, dann seid ihr automatisch in unserer Verlosung mit dabei. Und was wird verlost? Wir verlosen 3 Bunk Metal Cards. Ihr kennt ja alle diese super hochwertigen Metallkarten, mit denen immer so die coolen Leute irgendwie bezahlen und so rumspielen. Und diese, genau diese im Wert von 99 Euro pro Karte, die verlosen wir, die könnt ihr gewinnen. Insgesamt verlosen wir, wie gesagt, 3 Stück, also gute Gewinnchancen. Deswegen checkt am besten jetzt den Link in unseren Shownotes ab. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Es gab jetzt noch eine Schlagzeile, die habe ich letztens gelesen, dass irgendwie die Klamotten von 18 Karat schon versteigert werden. Und das war dann auch über so ein Live-Shopping-Event auf Instagram. Das hatte die Frau von 18 Karat geteilt. Und ich dachte so, ja gut, das war Sonntag, 20 Uhr wurden die Klamotten verkauft. Und ich war Sonntag, 20 Uhr, zufällig zu Hause, so am Chillen. Ich dachte, komm, guckst du mal rein. Irgendwie bin ich in den Livestream gegangen und war echt wild. Also so legitim, die Klamotten zu verkaufen und so. Also kann man machen und sowas. Aber es war echt, ich habe so sehr viele Gehirnzellen verloren bei dieser Versteigerung. Da war dann irgendeine Frau, die in so einem Raum voll mit Klamotten so dauernd so die Jacken, also das ging dann um so ein Parker von ihm, von Carlo Colucci, wo sie die Marke auch die ganze Zeit irgendwie falsch ausgesprochen hat. Meinte so, ah, Carlo Calacci oder irgendwie sowas, ja. Nur einmal getragen von 18 Karat und so. Dann waren irgendwie Leute in den Kommentaren. Also da auch die Transaktion war nicht so ganz transparent gelöst, weil dann hat irgendwie einer so gemeint so, yo, ich biete 420 Euro. Und dann hat die das aber nicht gesehen und meinte so, yo, will das jetzt keiner haben oder was? Und in den Kommentaren so, hä, doch, der hat doch gesagt 420 Euro und so. Dann hat der anscheinend dann die so, ah, okay, gut, hat dem dann so gesagt, okay, 420 Euro ist verkauft. Und dann irgendwie hat die so andere Teile dann hochgehalten, ich glaube von der Frau von 18 Karat oder so, das war schon vorbei. Dann hat der Typ irgendwann so, ah, ich will die doch nicht haben. Und dann ging das so von vorne wieder los. Es war so, ey, es war so.
Aber das war nicht 18 Karats Frau selbst, die das gemacht hat.
Nein, 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 nein. Das war so jemand anderes, die auch so, also so vom Typ her so null, so mit Deutschrap so zu tun hat, glaube ich. Ja. Deswegen war das irgendwie so witzig.
Wie haben die da hingesetzt?
Ich habe einen kleinen Live-Mitschnitt. Vielleicht können wir das irgendwo in Post oder eine Story einbauen.
Ja, aber sehr gut. Ich bin gehypt. Sehr nice. Ja, apropos Livestreams und Co. Ich glaube, wir können zu unserem letzten Thema und zwar den aktuellen Stand bei Mois rüberkommen. Und wir haben jetzt eigentlich im letzten Jahr nicht mehr viel über Mois geredet. Vielleicht deswegen auch so einen kleinen Recap, was gerade so abgeht. Also dieser absolute Downfall von Mois in der Öffentlichkeit hat jetzt so vor etwas mehr als einem Jahr begonnen. Jeder erinnert sich noch an das Drama mit Anis und San Diego. Das war schon alles irgendwie sehr kritisch, weil halt auch alles in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Mois die ganze Zeit live war und man das halt dadurch einfach verfolgen konnte, was eigentlich bei Mois abgeht, wie der abstürzt, wie der die ganze Zeit auf Drogen ist. Und danach hat das natürlich, es war ja wirklich auch eine lange Hypewelle darum und dann ist es irgendwann abgeflacht und man hat halt hier und da noch so ein paar Sachen von Mois mitbekommen. Zum Beispiel, dass er dann plötzlich aussah wie der Joker, grün gefärbte Haare hatte, dann Tattoo, also so Narben als Tattoos im Gesicht hatte und dann auch irgendwie Zeus war oder Z war und irgendwie in der Schweiz gelandet ist, andauernd mit unterschiedlichen Leuten gechillt hat, dann irgendwie mit, ich weiß nicht, war das nicht sogar so, dass dann Mois im Puff gewohnt hat oder so eine Zeit lang, die ganze Zeit irgendwie von Polizei, SEK gestürmt wurde im Livestream und all diese Sachen, dann war der auch eine Zeit lang mit so einem Manager, Toni dem Türken unterwegs, also so heißt der, der hat auch, glaube ich, bei Kapi so managementmäßig was gemacht eine Zeit lang und da gab es dann auch so ein Video mal von Mois, wie er bei einer Clubshow in der Schweiz war, wo dann auch Kapi aufgetreten ist und das war so ein bisschen diese Phase. Das ist jetzt auch schon so ein paar Monate her. Dann war er auch mit Emine zusammen, die sich dann von ihm getrennt hat. Ich weiß nicht, wer Schluss gemacht hat, aber das ist sogar in einem TikTok-Livestream gewesen. Also öffentlich haben die dann Schluss gemacht. Und jetzt in den letzten Monaten ist er dann aus der Schweiz nach Deutschland zurückgekommen und war anscheinend in verschiedenen Orten in Süddeutschland so unterwegs, irgendwie einmal in einer Jugendherberge, dann mal ein Zimmer über einer Kneipe gehabt und jetzt kommt so ein bisschen der Sprung in die Gegenwart, war jetzt irgendwie so zuletzt in so einer, ja, sogar mehrere Zimmer hatte die Wohnung irgendwie, aber es war trotzdem auch wie so eine Wohngemeinschaft, also wo so verschiedene Parteien im Haus dann gewohnt haben und es ist gerade so jetzt in den letzten Wochen, ist dann ein Video aufgetaucht, wie er einmal von der Polizei abgeführt wurde, vermutlich in der Nähe von Heilbronn. Da gab es dann Gerüchte, dass er jetzt halt im Knast gelandet ist. Er war dann auch eine Zeit lang nicht mehr häufig live, was davor irgendwie täglich passiert ist. Man hat ihn dann auch gesehen, dass so zum Beispiel er immer verwahrloster aussah, also so, er sah irgendwie noch verwirrter und fertiger aus, hatte noch mehr Probleme, sich überhaupt richtig zu artikulieren. Seine Haare waren auch nicht mehr richtig grün gefärbt, sondern sind so langsam so rausgewachsen. Also er ist auch gar nicht mehr zum Friseur gegangen und das sah dann schon so orange auch aus und halt also einfach nicht mehr so gepflegt insgesamt. Und er hatte anscheinend einen guten Freund und das war Kemal, der ihn auch so von der Schweiz nach Deutschland geholt hat. Und ihn zu irgendeiner Zeit in den letzten Wochen auch mal für 8.500 Euro aus dem Knast freigekauft hat, also so Kaution hinterlegt hat. Und ihm anscheinend eben jetzt auch seine Wohnung gestellt hat, wo er jetzt bis zuletzt war. Und das sind jetzt auch gerade halt so die aktuellen Informationen, die man bekommt, hauptsächlich von diesem Kemal, der jetzt mehrere Male live gegangen ist, gesagt hat, dass Mois ihm dieses Geld halt immer noch schuldet, was er für ihn geblecht hat. Er hat halt auch einen wirtschaftlichen Sinn dahinter. Also seine Absicht war irgendwie, dass Mois so Boxkämpfe kommentieren soll und hat halt irgendwie hat halt irgendwas gesehen in der Reichweite, die Mois halt hat, dass man irgendwie mit ihm was machen kann. Aber das hat halt am Ende einfach nicht so funktioniert, weil halt Mois die ganze Zeit auf Drogen ist und so weiter und so fort. Und durch diesen Kemal sind jetzt aber eben wieder so Videos aufgetaucht, wie Mois irgendwie auf einem Dach klettert und da auch wirklich geisteskrank verwirrt aussieht und wie eben jetzt auch wieder die Polizei kam und Mois zwischenzeitlich in der Psychiatrie war. Jetzt weiß man gerade nicht ganz genau, wo er ist, aber die Familie hat sich jetzt auch dazu geäußert, weil die ihn eben dort auch mehrmals besucht hat und ihm jetzt anscheinend professionelle Hilfe organisiert hat. Mhm. Und ich vermute, dass Mois jetzt gerade aktuell tatsächlich wieder in der Psychiatrie ist und vielleicht auch dauerhaft.
Das ist echt heftig, aber spannend, was du gesagt hast, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was diese Verbindung zu diesem Kemal ist, der ja auf TikTok relativ viel darüber postet und auch teilweise in so Livestreams war. Ich habe eine Sache gesehen, wo er irgendwie mit jemandem in einem Livestream war, der ihn halt so befragt hat, so ja, was ging denn bei Mois? Waren da so Drogen im Spiel und er dann irgendwie so auf so Speed-Konsum hingewiesen hat, also dass das eben so die Droge wäre, so die Mois halt konsumiert hätte. Und habe mich aber auch die ganze Zeit gefragt, weil der ja so, ja, keine Ahnung, also er wird halt auch dafür so fertig oder die Leute kommentieren halt auch so, yo, was geht bei dir, dass du halt das die ganze Zeit so mitfilmst und so lass den doch in Ruhe irgendwie, warum berichtest du die ganze Zeit darüber? Und er rechtfertigt das halt immer mit diesen, ja, der schuldet mir noch 8000 irgendwas Euro. Und ich habe mich immer gefragt, was da die Beziehung ist. Aber deswegen good to know, dass er anscheinend auch ein wirtschaftliches Interesse hatte, dass er da so Boxkämpfe kommentiert. Aber ja, genau, also jetzt, ich habe nur gesehen, dass sich einer der Brüder von Mois dazu geäußert hat und eben auch gesagt hat, ja, also Mois bekommt gerade eben professionelle Hilfe, dass es ihm nicht gut geht, dass er gerade irgendwie alle als Feinde sieht irgendwie. Die waren ihn zwar zusammen besuchen, alle Brüder, und das hat ihm dann ein bisschen gut getan, dass er dann mit denen irgendwie wieder ein bisschen gebondet hat, weil die waren ja auch sehr stark zerstritten in dieser ganzen Zeit mit San Diego und Anis und was weiß ich nicht was und sowas. Aber ja,
echt ja, heftig. Schon heftig. Also dieses Statement von dem Bruder von Malik, also von dem Bruder von Mois, also Malik hat dieses Statement gemacht, das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben, weil der sehr klar war und eben so 5 Minuten darüber auch gesprochen hat, so ein bisschen aufgeklärt hat, was abging, ne, dass eben jetzt die 3 Brüder von Mois und der Vater mit ihm in Kontakt sind, ihn jetzt an einen Ort geschafft haben, er jetzt auch irgendwie erstmal sein Handy und sein Laptop nicht mehr hat und dass eben sehr viel zwielichtige Gestalten im Umfeld waren, die irgendwie dann auch das Handy und Laptop von Mois haben wollten, deswegen haben dann die Brüder das halt mitgenommen. Und dieser Malik hat auch gesagt, so ey, dieser Kemal ist korrekt gewesen, der hat ihm halt diese Wohnung gestellt, also da ist alles gut so, und hat aber halt auch gesagt, ey, an alle, die da jetzt draußen unterwegs sind, was er halt so für Schlagzeilen hört, wie so Ex-Frau redet darüber, Ex-Freundin und so weiter, alle möglichen Leute, die sich daran probieren hochzuziehen, hat halt alle gebeten, da einfach mal zu chillen und Mois halt zu lassen, damit er Zeit hat zu heilen. Und nicht die ganze Zeit wieder durch so diese TikTok-Fitner, so, also auch alle Leute, die halt immer so viel kommentieren und dann so das provozieren und falsche Infos verbreiten und so, dass das halt super gefährlich ist. Und ich habe es jetzt gerade auch in der Vorbereitung gemerkt, man blickt da gar nicht mehr richtig durch, weil es sind halt überall nur so Halbwahrheiten und irgendwie random Leute posten halt Videos, wie dann Mois da gerade abgeführt wird von der Polizei. Aber niemand weiß wirklich was, weil es halt keine offiziellen Infos gibt, weil ein Mois natürlich kein Management mehr hat, weil der halt einfach in den Tag lebt, weil der halt einfach gar nicht mehr zurechnungsfähig ist von der Art her, ne? Und man sieht es einfach, ohne jetzt Experte zu sein, dass der halt unter heftigen Psychosen leidet durch all dem, was ihm halt so widerfahren ist und dadurch, dass er halt auch die ganze Zeit in der Öffentlichkeit ist. Und der braucht diese professionelle Hilfe jetzt auch. Und ich glaube, der hat auch Strafe genug bekommen für alles, was der auch angerichtet hat, auch im Hinblick auf Anis und so. Ich glaube, so wie er sich entwickelt hat, das ist schon Strafe genug. Aber ich denke, jetzt ist auch einfach mal gut, dass man halt einfach wirklich da die Öffentlichkeit ein bisschen rauslässt. Und ich hoffe halt, dass Mois jetzt auch für ja mehrere Monate, vielleicht auch ein Jahr oder sowas, mal weg ist und da wirklich in guten Händen ist und dadurch aber auch nicht so viel mehr in die Öffentlichkeit dringt, sondern dass einfach der mal so keine Person des öffentlichen Lebens mehr ist, sondern einfach so, ich glaube, das ist so das Wichtigste.
Ja, ich glaube, das ist halt auch wirklich eine einmalig komplizierte Situation, wenn du irgendwie drogensüchtig bist, aber dann auch noch irgendwie psychische Probleme hast und dann diesen Bekanntheitsgrad hast oder dieses, du gehst dauernd live, da sind direkt tausende von Leuten und sowas, ja. Also da wieder zu dir zu finden und zur Ruhe zu kommen, stelle ich mir unfassbar schwierig bis unmöglich vor. Also wie du sagst, ich glaube, man muss wirklich mal so komplett cutten, auch für sein Wohlbefinden einfach vielleicht auch wirklich nie wieder in die Öffentlichkeit gehen. Also einfach so probieren, ja, zur Ruhe zu kommen.
Ist so. Also weil man muss sich ja auch vorstellen, alles, was der sozusagen hatte, war ja einerseits Familie, was er verloren hat. Die Frau, die er geliebt hat, die er verloren hat, seine Kinder, die er dadurch jetzt irgendwie auch verloren hat, aber halt auch ne, seine ganzen Channel, also alles, was er sich aufgebaut hat, hat er ja verloren und das ist ja so seine ganze Identifikation gewesen. Ja. Und das ist halt alles weg und ich glaube, und das bekommt er auch nicht wieder, das heißt, das Einzige, was ihm helfen wird, ist sich jetzt erstmal um sich als normalen Menschen sozusagen zu kümmern, dass er da rauskommt und
ja, also es ist halt völlig auch wild, diese ganzen Videos von ihm zu sehen, so Live-Ausschnitte. Und es gibt mir sehr starke Vibes zu Julian Williams, zu J-Love, ne, dieser Sänger, der vor ein paar Jahren in der Öffentlichkeit auch so abgestürzt ist, wo man sich auch gefragt hat, wie konnte das passieren, der die ganze Zeit live war, dann sehr häufig irgendwie morgens bei sich auf dem Balkon saß und man so gemerkt hat, ey, der ist halt todesdrauf gerade und schiebt irgendwelche Psychosen, dann kommen halt Leute schon an sein Haus vorbei irgendwie, dann hat er plötzlich Stress mit denen und genau das Gleiche, diese ähnlichen Vibes gibt mir Mois, der da auch auf seinem Balkon die ganze Zeit sitzt und halt Leute irgendwie von unten ihm irgendwas zurufen und er dann Stress mit denen hat und alle Leute sehen im Livestream zu und auch diese ganzen so zusammenhangslosen Sätze und was er so redet im Livestream, es gibt einem einfach so heftige Drogen-Vibes so und nicht klarkommen auf Drogen und tagelang drauf sein.
Ja, also wir wünschen ihm wirklich, oder ich wünsche ihm wirklich, dass er sich fängt, dass er da auch genügend Unterstützung von seiner Familie bekommt und einfach da rauskommt. Ja, das ist echt heftig, das irgendwie so mitzubeobachten. Aber gut, okay, finden wir einen positiven Abschluss für diese Folge. Es waren doch jetzt viele wilde Themen, die wir irgendwie mit dabei hatten. Hier Bushido, Crypto Mining Farm und Reezy, Flair Beef und. Also, ich hoffe, wir hören uns alle nächste Woche Montag wieder. Checkt auf jeden Fall ab, dass ihr diesem Podcast ein Abo dalasst, beziehungsweise einfach folgt. Und Lennart hat es vorhin schon gesagt, ich möchte mich dem gerne anschließen. Unter dieser letzten Folge mit Sommerhits waren so viele schöne Kommentare. Das freut uns wirklich riesig. Wir lesen die alle. Also wenn das euch Spaß macht, dann kommentiert da gerne. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Das macht uns natürlich sehr, sehr glücklich.
Yes, genau. Und außerdem, was noch rausgekommen ist, ist das 6,90 Euro Interview. Zwei Newcomerinnen, die das erste Mal so ein richtig großes Interview gegeben haben, muss man sagen. Und es ging wirklich um viele spannende Themen. Natürlich, wie sie halt, wie der Erfolg bei ihnen gestartet ist, was so die einzelnen Meilensteine waren. Aber es ging auch sehr viel um so Female Rap, so gerade im Hinblick, ne? Ihr könnt euch dran erinnern, vor ein paar Monaten hatten wir darüber gesprochen, dass ja Juju dieses Statement zu Sixten abgegeben hat. Und da habe ich auch mal gefragt, was denn so 6,90 € Einschätzung dazu ist, weil ja bisher sehr wenig von Newcomerinnen oder Newcomern so Respekt gezollt wurde für das, was eben Sixten gemacht hat und die selten genannt wurden in Interviews. Darüber haben wir gesprochen, dann auch über Shirin David, Bauchbeine, Po zum Beispiel, wie sie dazu stehen und viele weitere spannende Inside-Stories, was sie früher für Rap gehört haben und alles. Deswegen checkt das mal ab. Das Chapo-Interview übrigens jetzt auch als Podcast online. Wir hatten erst so die Idee, dass wir das so auf YouTube einfach veröffentlichen, um das Video mehr zu pushen, was wir natürlich auch immer wollen, aber wir haben da auch viele Kommentare von euch bekommen. Wo bleibt denn das Interview als Podcast? Deswegen keine Sorge, in Zukunft immer sowohl als Video bei YouTube, wenn ihr es euch anschauen wollt, aber auch wenn ihr dann so audiomäßig weiterhören wollt, findet ihr das auch auf unserem Podcast-Channel. Und yes, jetzt würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund.
Ciao, ciao.